Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Ultracycling-Podcast mit der Einkaufsliste.
Mit Florian Kaschitzer
und Christoph Strasser.
Man hat jetzt an meinem verlegenen Lächeln gemerkt, dass ich den Gag nicht verstanden habe, aber ich nehme an, das wird ein Insider aus dem Unknown-Rest sein, den wir in der oder in der nächsten Episode aufklären können.
Ja, genau so ist es. Es wird sich auflösen und dann werden alle, die uns zuhören, ans Intro denken und dann hoffentlich
und
schmunzeln.
Aha-Moment erleben, ja. Ja, meine zwei Vorschläge wären gewesen der verschobene Podcast, weil die Aufnahme, die verfolgt uns ja richtig. Seit 10 Tagen versuchen wir endlich aufzunehmen und jetzt wieder am letzten Drucker, kurz vorm Abgabeschluss, kurz vor Redaktionsschluss, sitzen wir jetzt da um 22.30 Uhr und nehmen auf.
Und bei dir sieht man im Hintergrund, dass du nicht in deinem gewohnten Umfeld bist.
Genau, und auch keine Tasse neben mir stehen habe, sondern schnödes Leitungswasser aus einem durchsichtigen Glas trinke.
Ja, du bist beruflich unterwegs, oder? Hast du ein Hotelzimmer heute?
Genau, und habe das komplette
alles dabei.
Setup mitgenommen. Und ja, statt einem gemütlichen Fernsehabend mache ich jetzt eine Podcast-Aufnahme, aber es ist okay.
Was wäre dein zweiter Vorschlag wenn fürs Intro?
Ah, das habe ich jetzt vergessen.
Wurscht, aber ich muss sagen, Vorschlag war eh relativ schlecht, weil ich glaube, es interessiert eigentlich niemanden, wann wir aufnehmen.
Das stimmt wahrscheinlich, ja. Aber was vielleicht doch interessiert, wir haben uns jetzt seit 3 Wochen nicht gesehen und gehört, was ein bisschen so ein komischer Aspekt unserer Beziehung ist, weil wir reden die ganze Zeit über das Radfahren. Du bist seit 2 Wochen von einem Radrennen zurück und wir haben noch nicht drüber geredet, weil wir uns das natürlich aufsparen wollen für einen Podcast, damit wir uns die Geschichte nicht zum zweiten oder dritten Mal erzählen, wo es dann weniger spontan und weniger lustig ist. Deswegen bin ich schon ganz gespannt, was du vom Unknown Race erzählst, weil ich weiß noch nichts davon und darüber.
Ja, aber du hast ungefähr mitgekriegt, oder, wie es gelaufen ist?
Ja, ich habe natürlich fleißig gedotwatcht und ich war in der WhatsApp-Gruppe, aber so richtig drüber geredet haben wir noch nicht.
Ich denke mal, wir werden 2 Episoden machen über das Unknown Race. Magst du vielleicht vorerzählen, wie es bei dir gelaufen ist beim Wörthersee Gravel? Ich habe von dir jetzt auch nicht die letzten Neuigkeiten so richtig mitbekommen, aber ich habe gesehen im Kamerabild, dass du eine verbundene Hand hast.
Ja,
also was ist da passiert?
Ja, vielleicht kannst du dich erinnern, dass ich direkt von Salzburg, wo man den WOOM-Podcast aufgenommen habe, nach Schladming gefahren bin zum Poltern. Und ich würde jetzt gerne eine coole Poltergeschichte erzählen, aber es ist nicht beim Poltern passiert, sondern es war ein Haushaltsunfall. Und zwar habe ich mit einem Küchenmesser versucht, einen Kabelbinder zu schneiden. Und als der Kabel, da muss man natürlich ordentlich Druck aufbauen. Und als der Kabelbinder dann durch war, muss ja diese Bewegung irgendwo hin. Und dann habe ich mir echt mit der Spitze des Küchenmessers in die Handfläche hineingestochen. So tief, dass das genäht werden musste. Und das ist halt echt, also es war kurz schmerzhaft, dann genäht und dann nicht mehr schmerzhaft, aber zum Radfahren ist das halt echt eine saublöde Stelle. Und ich habe dann die Aufleger wieder montiert und bin die ganze Zeit bei bestem Frühlingswetter indoor gefahren, weil ja, es ist einfach nicht, zuerst habe ich es mir nicht traut, wie die Naht noch frisch war und dann hat es sich einfach nicht gut angefühlt, damit draußen zu fahren, weil es einfach genau auf der Handfläche ist, wo man immer irgendwie Druck oder Bewegung drauf hat. Es war nicht, geht nicht gut zum Radfahren.
Hast du zumindest so viel Glück im Unglück gehabt, dass deine Sehnen unverletzt sind?
Sehnen und weil Nerven, das habe ich.
In der Handfläche kann sehr viel schief gehen.
Das habe ich alles verpasst, das habe ich gar nicht am Schirm gehabt, als ich da zum Nähen gefahren bin in Sukaha. Ist mir schon komisch vorgekommen. Es war das erste Mal, dass ich dort nicht wie Hypochonder behandelt worden bin. Und dann habe ich mir schon gedacht, ist vielleicht doch was Ernstes. Und dann ist es mir erst gekommen, wie viele Sehnen und Nerven da durchlaufen. Und ich habe alle verfehlt, zum Glück. Also immerhin ist mir das erspart geblieben. Also nur eine Fleischwunde und die ist genäht worden. Und ja, das war es dann auch schon.
Also, ich weiß nicht, wie viele Leute das kennen, die lange Strecken Radl fahren, aber ich glaube, da passiert es halt relativ häufig. Ich kenne es leider sehr gut, wie das ist, wenn da die Finger für ein paar Wochen eingeschlafen sind oder so. Und immer wenn es mit den Händen zu tun hat, da wird dann erst wieder bewusst, wenn es einmal Probleme gibt, wie wichtig die Hände einfach sind und die Handflächen und die Finger. Wenn man die nicht nutzen kann für eine gewisse Zeit, das ist echt eine ordentliche Einschränkung.
Ja, ich habe zum Duschen habe ich so einen Plastiksackerl über den Verband drüber dann, weil es das darf nicht nass werden. Und es war nur ein Plastiksackerl über eine Hand, die komplett funktionsfähig ist. Und ja, ich hätte es fast nicht geschafft, alleine zu duschen. Also es ist wirklich, ja, da merkt man erst, wie oft man auch die linke Hand eigentlich braucht und benutzt.
Als Rechtshänder.
Genau.
Ja. Das heißt, Wörthersee Gravel, du bist mitgefahren, aber du hast nicht fertig fahren können, oder? Vermutlich.
Ja, also ich bin, die Fäden sind am Freitag gezogen worden und dann sind wir am Freitag schon nach Velden. Bin am Freitag eine kleine Runde gefahren, ordentlich, mit ordentlich Verband und einigen Mulltüchern drunter, dass es schön gut gepolstert ist. Bin eine kleine Runde gefahren, das hat sich okay angefühlt. Bin am Samstag nochmal ein bisschen größere Runde gefahren mit der schwierigsten Gravel-Passage, die dann im Rennen zu fahren wäre. Und da habe ich schon gemerkt, so ganz super ist es nicht, aber ich stelle mir halt trotzdem an den Start. Und dann habe ich nach 94 von 150 Kilometer am Sonntag aufgeben, weil die Hand ist so angeschwollen. Ich bin nämlich so gefahren, clevererweise, weil ich gedacht habe, ich kann nicht auf diese Handfläche drauf mir abstützen, dass ich einfach auf der linken Hand vorne an den Hut so gehalten habe, dass ich zwischen Daumen und Zeigefinger so fest zusammendrücke, dass die Haupthandfläche gar nicht abgestützt wird am Lenker. Das geht nur eine Zeit lang gut, weil dann habe ich einfach Krämpfe kriegt im Unterarm, so am Weg zum Ellbogen rauf, einfach vom festen Zusammenhalten. Und dann habe ich die Hand so aufgelegt auf die Handkante und nicht auf die Handfläche. Und dann habe ich dort am Knochen so eine Prellung gekriegt. Das ist extrem angeschwollen und war extrem schmerzhaft. Und dann haben wir echt ja noch ein drittes Mal diese Gravel-Passage, also diese lange Abfahrt, ganz am Schluss vor dem Ziel, wer es kennt, dann wären 140 Kilometer, wäre dann gefahren und dann noch diese lange Gravel-Abfahrt, das tue ich mir nicht an. Und ja, dann habe ich nach 94 Kilometer aufgegeben.
Und ich wollte schon fragen, ob wir dich bei der Weltmeisterschaft sehen werden in Australien, weil Wörthersee Gravel zählt ja, glaube ich, als WM-Quali. Wird nicht passieren, oder? Abgesehen davon, dass die Flüge nach Australien jetzt ca. 10.000 Euro kosten, was es nicht leichter macht.
Abgesehen davon, ja. Es war schon irgendwo ein Traum, weil letztes Jahr war ich nicht so unendlich weit weg. Also man muss vielleicht erklären, bei dieser Gravel Serie, da zählen diese Gran Fondo-Regeln. Das heißt, du musst unter die Top 25% deiner Altersklasse. Letztes Jahr war ich ein paar Minuten daneben, aber sehr, sehr viele Plätze, weil da geht es extrem eng zu und ein paar Minuten auf oder ab sind gleich 20, 25 Plätze. Aber prinzipiell haben wir schon gedacht, mit gezielten Training, sich darauf vorzubereiten. Es wäre nicht komplett unrealistisch, sich für die WM zu qualifizieren. Ich habe schon ein bisschen damit geliebäugelt. Aber abgesehen von der Hand ist ja dann auch noch meine Tochter dazwischen kommen und meine Tochter geboren und da ist es halt nicht möglich, 20, 25 Stunden die Woche trainieren, um sich für eine WM in Australien zu qualifizieren, wo man sich dann die Flüge hin eh nicht leisten kann. Also vielleicht ein andermal in einer anderen Altersklasse.
Weißt du, manchmal gibt es einfach so Sachen wie, es sollte einfach nicht sein oder so. Und wenn ich mir jetzt überlege, was du passieren hätte können mit deiner Hand und dass zum Kick relativ glimpflich ausgegangen ist, dass du jetzt Zeit mit deiner Tochter verbringst, ich glaube, das ist alles wunderschön, oder?
Und ja, also ich traue dem nicht hinterher. Ich habe nur, also letztes Jahr habe ich dann schon, also war ja wirklich gut in Form und das ist schon, das habe ich heuer gemerkt, also wenn man so richtig gut in Form ist, ja, das ist schon ein sehr, sehr gutes Gefühl. Also wenn man einfach weiß, okay, was in einem drinsteckt, was in den Beinen drinsteckt, das ist einfach ein unglaublich gutes Gefühl. Und umso frustrierender ist es, wenn man so wie jetzt am Start steht, mit ein paar Kilo zu viel und weiß, was in einem stecken könnte, aber das einfach aktuell nicht drinnen ist. Es ist schon sehr frustrierend, aber umso mehr weiß ich das jetzt rückblickend zu schätzen, was für eine unglaubliche Form ich letztes Jahr gehabt habe, also wie wirklich gut in Form ich war und wie einfach, also Radfahren ist immer geil und macht immer Spaß, aber wie viel mehr Spaß das schon macht, wenn man also richtig Druck am Pedal hat. Das ist schon unglaublich.
Du hast es einfach wunderschön gesagt. Ich glaube, das ist echt einer der Gründe, warum Radfahren so viel Spaß macht, warum Trainieren so viel Spaß macht, weil es nicht darum geht, ein Rennen zu gewinnen. Ich meine, ich habe jetzt gerade ein größeres Rennen gewonnen, das ist natürlich auch super, aber das Wichtigste ist und das Schönste ist, wenn du fit bist, man fühlt sich einfach gut, man hat mehr Freude noch am Sport und am Training und ich glaube, man fühlt sich generell einfach gut und das ist halt einer der größten Motivationsfaktoren, warum so viele Leute gern Radl fahren.
Ja, aber ich habe auch gesehen, also die Altersgruppen starten da aus, ich glaube, 5 Minuten Abstand oder so. In den höheren Altersklassen wird es nicht leichter. Also wenn ich mich jemals für die WM qualifizieren möchte, muss ich schon richtig hinhalten, auch, weil also bin relativ schnell von der hinteren Altersklasse, das sind dann die 45 bis 50er, überholt worden und ja, da ist richtig zur Sache gegangen, also die sind schon brutal schnell unterwegs, also ja, aber es ist ein cooles Event, ich war jetzt zum zweiten Mal dort, die Strecke haben es jetzt im Vergleich zum letzten Jahr angepasst, ist noch ein bisschen besser geworden, vor allem mit dieser Startrunde. Und da wird das Rennen ein bisschen entzerrt und dann geht es nicht. Also es wird immer noch, es gibt immer noch extrem große Gruppen am Radlweg und es ist immer noch eng, aber deutlich sicher.
Werbung. Die Radlsaison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer. Es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst nicht um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordfahrtbahn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.
Ja. Hey, jetzt möchte ich dir ein bisschen,
unterbrechen.
Ein bisschen aufs Gaspedal steigen. Genau. Weil eigentlich wollten wir irgendwie über das Unknown Race reden. Jetzt haben wir genau. Schon eine Viertelstunde geplaudert über, über Wörthersee und über dich, was eh super ist, aber.
Über Haushaltsunfälle.
Haushaltsunfälle, ich habe noch was vorbereitet. Und das ist für mich der Höhepunkt oder eins der schönsten Sachen der letzten Wochen. Und zwar spiel jetzt einmal unser Jingle ab.
Feedback der Woche.
Also ich habe echt so eine Freude gehabt mit dieser Nachricht. Und ich habe es dem Vorfeld auch schon geschickt und ich habe dann mich nochmal erkundigt, ob das okay ist, wenn wir das quasi im Podcast einbauen. Und ich habe dann eben kurz zur Einleitung das E-Mail bekommen und da ist dann gestanden, da ich immer wieder, zum Beispiel beim Autofahren, euren Podcast höre, hat auch meine 5-jährige Tochter Marie euren Podcast aufgeschnappt und inhaliert und ist mittlerweile auch großer Fan geworden. Sie hat mir jetzt mehrmals erzählt, dass sie euch so gern eine Sprachnachricht schicken möchte. Und das mache ich hiermit auch.
Ich liebe das Sitzfleisch-Podcast. Ich höre es immer beim Papa, beim Einschlafen.
Es ist sehr schön, oder?
Es ist sehr, sehr süß. Und liebe Marie, du bist nicht die Einzige, die uns zum Einschlafen hört. Obwohl wir natürlich auch hoffen, dass uns die ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerinnen bis zum Ende auch hören.
Oder beim Radfahren hören, ja. Und ich habe auf jeden Fall dann nochmal nachgefragt, ob das okay ist, wenn wir das einspülen. Und dann habe ich noch die Info gekriegt, dass die Marie schon fast, seit sie gehen kann, mit dem Laufradl unterwegs ist. Und jetzt, seit sie 2,5 Jahre ist, hat sie schon ein eigenes Woom, mit dem sie fährt, was auch lustigerweise zur letzten Episode passt. Und der kleine Bruder hat jetzt gerade das Laufrad in Arbeit. Und weil alle in der Familie viel Radfahren, vergeht eigentlich fast kein Wochenende ohne Radausflug, was halt für die ganze Familie einfach super schön ist. Und die Marie redet jetzt schon davon, sie möchte mir gern mit dem Zelt und mit dem Schlafsack Bikebecken gehen. Und liebe Marie, wenn du mit deinem Bruder, mit deinem Papa, mit deiner Mama, wenn ihr gemeinsam eine Runde Bikebecken geht und im Zelt, im Schlafsack schlaft, wünschen wir dir ganz, ganz viel Spaß und vielleicht hören wir dann wieder mal von dir, wie viel Spaß das wirklich gemacht hat.
Sehr schön.
Ja, und dann habe ich auch noch ein bisschen was Lustiges. Du musst dich jetzt dann fragen, ob du das gewusst hättest, weil ich habe es nämlich nicht gewusst. Und da spüre ich jetzt nochmal etwas ab.
Fail der Woche.
Genau, Unknown Race, erster Platz, hat in Österreich ein bisschen Berichterstattung zur Folge gehabt, unter anderem einen Artikel im Standard. Und Standard.at, ich lese immer sehr, sehr gerne. Erstens gefällt mir der Schreibstil sehr gut und auch die Community ist immer recht wortwitzig, wenn man sie ein bisschen in die Kommentare einliest. Da sind oft relativ witzige Wortspiele dabei und ein bisschen so subtiler Humor, das gefällt mir irrsinnig gut. Und dann hat es jetzt auch Kommentare gegeben, ja, super, Wahnsinnsleistung und in diesem Alter, nämlich mit 43, immer noch so motiviert zu sein, voll viel Respekt. Und irgendjemand hat geschrieben, ein echter Mammil. Und ich habe nicht gewusst, was das heißt.
Ich weiß das natürlich. Das ist ein Middle-Aged Man in Lycra.
Ja, genau, ein Middle-Aged Man in Lycra. Und es ist dann auch, wie ich das nachgelesen habe, dabei gestanden, es wird sehr, sehr oft also für Midlife-Crisis und so weiter quasi halt so verwendet, ne, dieser Ausdruck, wenn man sich dann irgendwann später mal ein Rennradl kauft und das perfekte Outfit dazu.
Bei den Spritpreisen kann sich keiner mehr einen Sportwagen oder ein Cabrio leisten, jetzt fangen alle Rennrad fahren.
Ja, weißt du, was das Witzige war, warum ich die Geschichte überhaupt erzähle? Ich habe Mami nicht gekannt. Ich habe mir halt gedacht, naja, das, ich denke jetzt gerade an Ice Age. Und kannst du dir an Ice Age erinnern, an Manny das Mammut?
Ja.
Und ich habe gedacht, das hat irgendwas mit Manny dem Mammut zu tun, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist so als volle Kompliment so. Mit Geduld, mit Kraft und Ausdauer, einfach halt so wie der Manny halt war, ne? So ein großer, schwerer, starker Typ halt, der quasi mit unendlicher Geduld alle Hindernisse aus dem Weg pflügt und einfach so unbeirrt seinen Weg durchmarschiert. Und da habe ich gedacht, so wurde ich da beschrieben. Dabei hat es was mit Midlife-Crisis und Middle-Aged-Men zu tun. Das war mein Fail der Woche.
Okay, ja. Und nicht vergessen, also bevor du da zu sehr reinsteigerst in das Kompliment, die Mammuts sind ausgestorben, gell?
Richtig. Ich war schon gedacht, das passt da von dem her, weil als Dinosaurier bezeichnest du einen Menschen oder die halt schon ewig lang irgendwas machen, die schon relativ, ja, weiß ich nicht, die letzten ihrer Art sind.
Ja. Ja. Jetzt ist mir eingefallen, das zweite Intro, das ich versuchen wollte. Nämlich der Podcast, der aus der sauren Rüben- oder sauren Gurkenzeit zurückkommt, weil wir ja immer so zwischen Weihnachten und bis Frühjahr tun wir uns immer ein bisschen schwer so mit dem Podcasten. Also da gibt es wenig Rennen, wenig Aktuelles, worüber wir reden können. Wenn es noch um Rosi geht, reden wir jede Folge über das Wintertraining. Weil ihn das so wahnsinnig interessiert, uns selber, wir finden es nicht so wahnsinnig spannend, weil man sitzt halt auf der Walzen und fährt halt Radl. Viel mehr kann man darüber nicht erzählen, unserer Meinung nach. Aber egal. Und jetzt haben wir die Zeit hinter uns gebracht und können über ein aktuelles Rennen reden. Deswegen.
Ich habe noch zwei Sachen, und zwar wieder mal ein riesengroßes Danke an unsere Community, die uns auf Steady unterstützt. In den letzten zwei Wochen sind der Max dazugekommen, der Mario, der Norbert und die Elisabeth, und dafür vielen herzlichen Dank.
Ja, danke vielmals, das bedeutet uns wirklich viel, und ich hoffe, es kommen noch der ein oder andere Supporter, Supporterin dazu. Das wird uns sehr, sehr freuen. Aber danke ja, mal an euch.
Supporter ist ja fast ein bisschen irreführend, weil wir machen uns da natürlich einen Aufwand und bieten ein bisschen Mehrwert. Also wer uns unterstützt, der kann werbefrei zuhören. Der hat dann auch Zugang zu den exklusiven Frage-Antwort-Live-Episoden, die wir aufzeichnen auf YouTube-Livestream. Und genau, da gibt es verschiedene Pakete, und wenn ihr uns unterstützen wollt, sind wir natürlich sehr dankbar, und ihr findet die Infos und die Möglichkeiten in den Shownotes. Und eine zweite Service-Durchsage habe ich noch, und dann reden wir wirklich über das Unknown Race, und zwar in unserem Shop haben wir jetzt ein kleines Angebot, und zwar Ensure wird von Abbott produziert, und Abbott hat uns jetzt gesagt, dass sie noch einige Kartons von der Flüssignahrung, nämlich die Mischkartons, haben, die ein kürzeres Ablaufdatum haben, und die haben wir jetzt auch bei uns, und die haben sind deutlich günstiger, halten bis Ende Mai und sind verfügbar. Das heißt, ich trinke das selbst auch immer, wenn sie schon übers Ablaufdatum drüber gehen. Das darf man natürlich offiziell nicht auf die Packung aufschreiben, aber es ist ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Das heißt nicht, dass es dann sofort schlecht wird. Und bei meinem nächsten Rennen, beim Rundum Sachsen Ende Mai, da haben wir wieder Depots. Da fahre ich in der Unsupported-Wertung, aber es gibt Depots, da werden wir ein paar Flaschen Ensure jeweils deponieren. Für die langen Trainingseinheiten ist es auch gut, falls du wieder mal beim Ram fahren willst, Flo, nimmst du auch in Schuhe wahrscheinlich. Und nein, aber über das haben wir schon oft genug geredet, was gerade aktuell ist. Es gibt jetzt noch welche mit kurzem Ablaufdatum, die gibt es im Ultracycling-Shop, und die sind dementsprechend günstiger.
Gut, genug Service-Durchsagen. Jetzt kann ich auch noch kurz, ist vielleicht ein bisschen gemein, aber herleiten, wie überhaupt wieder wie mir das mit der sauren Gurkenzeit wieder eingefallen ist, nämlich. Weil du hast das ganz am Anfang angesprochen, es war unglaublich, wie viel Resonanz dieser Sieg beim Unknown Race jetzt in Österreich medial gebracht hat, also so richtig in den Oldschool-Medien, in den Printmedien, auf Webseiten. Das war für mich sehr, sehr überraschend. Also auch verglichen mit diversen Rams-Siegen, also wenn die gerade reingefallen sind in ein Jahr, wo Fußball-WM war oder Olympische Spiele, dann war das eine Randnotiz, aber heuer war das ja ganz das Unknown Race, nämlich das jetzt nicht, das schon ein cooles Rennen und alles ist, aber jetzt nicht das Prestige hat, wie das Ram hat, war für mich überraschend. Wie ist dir damit gegangen, also dass das plötzlich so viral gegangen ist?
Es ist wirklich witzig. Also es ist zum Beispiel vom Transcontinental die letzten 2-3 Jahre wesentlich weniger berichtet worden als jetzt vom Unknown Race. Und das kann man oft wirklich nicht ganz so gut nachvollziehen oder logisch erklären, warum das so ist. Ich glaube, grundsätzlich in den klassischen Medien gibt es mehr Berichterstattung über klassische Radlrennen, also wo es wirklich ein Wettkampf ist, wo es ein Betreuerteam gibt, wo du nur Radl fährst. Und deswegen habe ich mir gedacht, werden die unsupported Rennen, die werden ein bisschen so in die Abenteuerschiene eingestuft und dementsprechend passen sie nicht so richtig in die Sportberichterstattung. Ganz oft kommen einfach nur Sportarten vor, die halt olympisch sind oder wo es Weltmeisterschaften gibt, wo es Verbände gibt und das trifft natürlich bei den Langstreckenrennen überall nicht zu. Aber das Unknown Race, glaube ich, ist dadurch schon auch sehr gut ja, angekommen jetzt da, weil es halt einfach diesen Faktor hat, du kennst die Route nicht, du weißt nicht, wohin du fährst, du weißt nicht, was auf dich zukommt, das ist halt wirklich ungewiss und dementsprechend ist es schon wieder so, unter Anführungszeichen, verrückt, dass es wieder interessanter geworden ist.
Ja, ich war auch sehr überrascht, aber freut mich natürlich, dass das ein bisschen Wellen geschlagen hat und das war jetzt der super Einstieg, weil du hast das Rennen sehr gut erklärt und uns schon vorbereitet auf die Besprechung des Rennens.
So, als ob ich mir was gedacht hätte dabei, ne? Damit wir endlich zum Thema kommen.
Damit wir endlich zum Thema kommen, also.
Wir haben voriges Jahr beide beim Unknown Race mitgemacht. Für mich war es die zweite Teilnahme, du warst heuer nicht dabei. Und wir haben das erst voriges Jahr 4 Episoden zum ganzen Thema schon gemacht. Wer nochmal zurückhören möchte, ziemlich genau vor einem Jahr, Ende April, Anfang Mai, wir haben mit der Ada Haas gesprochen, die zweitschnellste Frau war, dann haben wir mit dem Sebastian gesprochen vom Organisationsteam und wir haben natürlich über unseren Rennverlauf erzählt. Und ja, heuer war eben nicht Italien der Austragungsort, und auch nicht Österreich, wie es vor 2 Jahren gewesen ist, oder Frankreich, wie es vor 3 Jahren gewesen ist, sondern heuer waren wir in Spanien. Und wie im Herbst gelesen habe, der Austragungsort wird Spanien sein, hat natürlich sofort mein Herz höher geschlagen. Und ich habe gewusst, das ist wahrscheinlich das schönste Land. Ich meine, ich kenne noch nicht alle, aber von den bisher bekannten Ländern das beste Land zum Radlfahren, einfach die Gegebenheiten dort, der Straßenverkehr, das Verständnis der Menschen, der Stellenwert, den dort Radlfahren einfach hat, ich habe mich schon wahnsinnig drauf gefreut.
Ja, und man muss dazu sagen, also bei der Austragung in Österreich ist ein Checkpoint runterverlegt worden wegen Schneefall. Der Robert Müller, glaube ich, ist stecken geblieben auf einem gesperrten Pass wegen Schneefall und Lawinengefahr. Und letztes Jahr bei uns, wir hatten in Castelluccio auch zumindest angezuckerte Berge und ich habe in der Nacht da -1-2 Grad gehabt. Und es hat den ganzen ersten Tag durchgeregnet. Es hat in der ersten Nacht ganz, ganz viele Aufgaben gegeben, weil es so viel geregnet hat. Und ja, es hat heuer eigentlich Spanien
Spartag durchgeregnet voriges Jahr fast.
Ja. Und heuer Spanien, die ganze Community in der Hoffnung, dass einmal gutes Wetter sein wird beim Unknown Race.
Ja, und es hat auch vielversprechend ausgeschaut. Also ich habe echt schon ein, zwei Wochen vorher gesehen, bevor ich überhaupt hingereist bin, es wird ziemlich sicher trocken sein und es wird ziemlich sicher schönes Frühlingswetter geben. Es waren alle möglichen Wetterprognosen von allen möglichen Plattformen waren einfach super stabil und ich habe natürlich mehr Bekleidung mitgenommen nach Spanien, aber ich habe schon damit spekuliert, dass ich dann beim Rennen selbst wahrscheinlich, wenn die Prognosen so bleiben, wesentlich weniger einbocken werde als letztes Jahr und dann dort halt einiges in meinem Apartment lassen werde, während ich zwei Tage unterwegs bin. So war zumindest der Plan und so ist vielleicht, es dann schlussendlich auch gewesen.
Vielleicht können wir jetzt, Spanien ist groß, vielleicht können wir jetzt noch ganz kurz ein bisschen konkreter werden, wo genau Start- und Zielort war.
Hast du eigentlich die Episode schon gehört mit dem Johannes und der Elodie?
Ja, natürlich. Ja. Wenn ich nicht selber dabei bin, wenn ich mich nicht selber hören muss, höre ich natürlich Sitzfleisch.
Wir haben da ja schon den sprachlichen, die Auflösung geliefert, wie man die Stadt ausspricht, nämlich Reus. Und das ist südlich von Barcelona, circa 100 Kilometer südlich, Tarragona direkt an der Küste und ein paar Kilometer weiter hinterhalb der Küste ist eben Reus. Direkt dahinter sind Berge. Es schaut wunderschön aus. Ich bin die ersten zwei Tage trainieren gewesen, habe mir Start- und Finish-Parcours ein bisschen angeschaut. Es schaut teilweise aus wie in Colorado oder wie in Utah, was das so Felsformationen und schöne Wälder und zwischendrin einfach wieder so ein paar kahle Bergflanken. Es sollte da wunderschön zum Klettern sein. Und die Straßen wunderschön, Asphalt wunderschön, also wirklich eine super Gegend. Und was sofort auffällt, ich glaube, das haben wir voriges Jahr beim Transcontinental auch beide erlebt, oder? Und ich glaube, du kennst das auch von Urlauben oder Trainingslagern in Spanien, wie es auf den Straßen angenehm zugeht.
Ja, also das haben wir eher in den ersten Folgen vom TCA besprochen. Autofahrer fahren sehr, sehr rücksichtsvoll, sehr passiv gegenüber Radfahrern. Das ist wirklich angenehm und da fühlt man sich richtig wohl eigentlich am Fahrrad.
Und überall sind die Schüler mit 1,5 Meter Abstand. Und die gleiche Regelung haben wir in Österreich auch, nur die wenigsten Leute wissen es, weil es einfach schlecht kommuniziert ist. Und ich denke mir, in Österreich ist es halt oft so, oder in vielen anderen Ländern, es ist einfach immer ein bisschen Aggressionspotenzial da und ich würde jetzt nicht auf das Thema eingehen, weil das ist ein Thema, das sehr stark polarisiert und wo sehr viel geschimpft wird, aber ich glaube, die Grundstimmung ist so, alle anderen halten sich nicht an die Regeln, warum soll ich mich an die Regeln halten? Und wenn du lang genug dich vernünftig verhaltest, aber immer wieder halt Situationen hast, wo du respektlos behandelt wirst oder wo es gefährlich wird, dann irgendwann wechselst du vielleicht auch deine Stimmung und wirst ein bisschen aggressiver oder bist ein bisschen mehr genervt. Und diese Negativspirale setzt sich einfach fort. Und in Spanien hast du das Gefühl, die Leute sind freundlich zu dir, du bist natürlich noch freundlicher zu den anderen, weil du weißt, hey, alle halten sich an die Regeln, alle passen gegenseitig auf, dann halte ich mir natürlich auch an jede Regel. Ich meine, ob man das jetzt nicht sowieso machen sollte, natürlich, aber es verstärkt sich dann halt, wenn du merkst, alle passen auf, dann passt du auch noch mehr auf, dann wirst du selber nie genervt oder aggressiv sein. Und das ist halt einfach, du fährst dort mit 7 km/h einen Anstieg, der 10% steil ist, du bist wirklich langsam und das Auto fährt hinter dir 5 Minuten nach, bis wirklich eine lange Gerade kommt, wo man ganz weit links, ganz lang gerade nach vorn sieht und gemütlich nach vorn fahren kann. Obwohl man schon viel früher überholen könnte. Aber das ist echt, echt beeindruckend. Und ja, da denke ich mir, wie schön ist das und ob wir das nicht auch bei uns schaffen, dass wir dieses auf sich gegenseitig Rücksicht nehmen, einfach wirklich einmal durchziehen, weil man, wenn man nett ist zu anderen, auch nett behandelt wird. Oder wie man anders sagen kann, behandle andere Leute so, wie du sie gerne hättest, dass sie dich behandeln.
Jetzt sind wir schon sehr, sehr philosophisch geworden.
Genau, reden wir übers Radlrennen. Aber das war mir Anliegen, das nochmal zu erwähnen.
Genau, also Startort haben wir jetzt schon beschrieben. Wie viele Tage warst du vorher dort?
Ich bin am Freitagabend angekommen. Ich habe Samstag, Sonntag, Montag Zeit gehabt für vor Ort, ja, das Radl zu putzen.
Ich zu fotografieren.
Ich habe es aber nicht putzt, weil es war eh sauber und es war dort trocken. Also es ist nicht mehr schmutzig geworden. Genau, ich habe alles nochmal quasi abgebaut, zusammengebaut, die Taschen überlegt, welche Taschen nehme ich wirklich mit. Ich habe von Cyclite mehrere Taschen mitgehabt. Und ich habe dann mit mir gekämpft. Ich habe sogar von Mani Feldbaumer aus Graz, der im PR gefahren ist mit dem Jakob Wagenhofer, die haben die PR-Wertung schlussendlich gewonnen, dann noch eine Powerbank ausgeborgt, weil ich meine daheim vergessen habe. Obwohl ich einen Dynamo habe, aber der Dynamo ladet halt sehr langsam und ich habe immer was da im Hinterkopf, wenn was kaputt wird, ich brauche ein Backup, ich brauche einen Plan B. Wenn der Dynamo nicht geht, brauche ich eine Powerbank. Obwohl ich ein zweites Handy auch habe, falls das Handy nicht mehr ladet oder nicht mehr geht. Und ich habe mich dann wirklich durchgerungen, ganz konsequent. Ich habe gesagt, okay, das Wetter wird trocken sein. Es ist nur 2 Tage lang. Es wird mir kein Speichen reißen. Mir ist noch nie in meinem Leben ein Speichel gerissen. Mir wird nicht die Ketten reißen. Mir ist auch noch nie eine Kette gerissen. Ich lasse das Kettenglied zu Hause. Ich lasse das Kettenwerkzeug daheim. Ich lasse den Schlafsack daheim. Ich lasse dann auch die Powerbank daheim, die ich mir zuerst noch ausgepackt habe. Ich nehme nur die kleine Top-Tube-Bag, nicht die große. Und ich habe wirklich ganz massiv Gepäck reduziert. Das war für mich einmal ein kleiner Erfolg, dass ich da über meinen Schatten springe und nicht immer vor das auf Nummer sicher gehen so überzelebriere.
Ja, also für deine Verhältnisse war das echt wenig Gepäck. Du hast dann sogar, du hast eine Powerbank ausgeborgt und hast dafür eine Tasche hergeborgt.
Ja, genau. Die Sarah Bosle, die ja bei uns im Podcast war, die hat mit ein bisschen unglücklichen Umständen, die da zusammengekommen sind, ist sie plötzlich halt in Reus gestanden, ohne Top-Tube-Bag. Und dann hat sie auch über die Veranstalter noch irgendwie versucht, vielleicht sie irgendwann auszuborgen. Und wie ich das dann gehört habe oder gelesen habe von ihr und von ihnen, habe ich natürlich sofort gesagt, okay, ich kann meine gern herborgen, weil ich eh 2 mit dabei habe. Und das Irre ist ja, die Sarah fährt jetzt nach dem Rennen heim nach Deutschland mit dem Rad und die Top-Tube-Bag ist noch immer unterwegs mit der Sarah.
Sehr cool, ja. Du bist ja sehr akribisch und letztes Jahr haben wir, nachdem wir gemeinsam da am Start gestanden sind, haben wir vor dem Rennen viel spekuliert, einen Zirkel genommen, 500 Kilometer eingestellt und einmal geschaut, was ist das weitestmögliche, wo man landen könnte. Hast du diesmal auch ein bisschen geschaut, wohin könnte es gehen? Hast du irgendeine Befürchtung gehabt, dass es vielleicht in die verschneiten Pyrenäen geht? Oder?
Ja. Die Befürchtung habe ich gehabt. Ich habe sogar mir ein bisschen erkundigt, wie das dort so ist. Der Ulrich Bartholmös Uber hat ja ein paar Tage vorher Stiegler südlich nur sein Gravel-Rennen gehabt. Wir haben uns dann vor dem Start noch kurz auf ein Getränk getroffen in Reus, so zum Plaudern. Und er hat gesagt, halt, die Pyrenäen kann er sich nicht vorstellen, weil die meisten Pässe sind einfach noch gesperrt. Da ist noch richtig, richtig viel Schnee. Die meisten Straßen sind noch nicht offen. Du kannst da gar nicht drüber fahren. Das Einzige, was gehen könnte, ist halt ganz an der Küste, so nach Norden, so nach Frankreich, wo die Berge quasi nur relativ niedrig sind. Da habe ich ein bisschen auf Bike-Router und auf Google Maps geschaut, wie könnte das dort sein, welche Möglichkeiten gibt es da. Aber sonst habe ich mir gedacht, hey, es gibt 1000 Möglichkeiten, wo man hinfährt. Und da sie jetzt auf irgendwas, weiß ich nicht, vorzubereiten, zu spekulieren, das ist irgendwie schon um die Zeit. Und es ist dann zum Glück nicht in die Pyrenäen gegangen, das war die große Erleichterung.
Letztes Jahr hat ja der Bruno Wicht gewonnen und der hat gesagt, er hat eigentlich nur mit der Strava Routenplaner-App gearbeitet, Koordinaten eingeben, Route genommen, losgefahren. Wir haben schon viel mehr herumprobiert und überlegt, wie wir es machen. Hast du da für Heuer, weil du vorher gesagt hast, weniger Gepäck, ein bisschen einfacher unterwegs sein, hast du dir da auch einfacher überlegt oder hast du wieder alle möglichen Routenplaner gehabt, wo du probieren willst, verschiedene Varianten?
Nein, ich habe das mir so überlegt, ich habe mit Bike-Router wirklich gute Erfahrungen. Bike-Router ist grundsätzlich deswegen sehr angenehm, weil du hast sehr, sehr viele Möglichkeiten, du kannst ganz viele Dinge einstellen, es ist nicht so intuitiv und nutzerfreundlich wie zum Beispiel Komoot oder so, aber Komoot hat da sehr viel Schwachstellen. Der einzige Vorteil ist, du kannst am Handy recht einfach, die Menüführung ist einfach und es ist halt sehr übersichtlich, weil Bike-Router hat halt einfach ganz viele Optionen, da muss man sich ein bisschen mehr damit beschäftigen und es ist am Handy nicht so gut zu bedienen, ehrlich gesagt, aber wenn man das ein bisschen übt, finde ich es wirklich genial und ich habe zuerst mit verschiedenen Profilen herumgespielt und dann habe ich mir Rennrad, da gibt es Rennrad wenig Verkehr, sehr wenig Verkehr, Rennrad schnell und da habe ich dann einfach ein bisschen gespült, mein Profil nochmal ein bisschen individualisiert, dass quasi Höhenmeter zu einem gewissen Grad vermieden werden, da kannst du dein gesamtes Gewicht einstellen, deine Durchschnittsleistung, dass Schiebepassagen vermieden werden, dass Treppen vermieden werden, Fähren vermieden. Ich meine, das war hoffentlich eh kein Thema, weil Mallorca ist sehr, sehr weit weg, dass wir die Fähre nutzen. Das war klar, dass das nicht passieren wird. Aber genau, und Bike-Router war eigentlich dann so mein Favorit, was ich auch gut finde. Das sind halt eine Open-Source-Plattform, kostenlos. Du musst kein Premium-Abo abschließen, du musst nicht einmal einen Account machen. Das läuft einfach ganz normal im Internetbrowser. Und wenn man es gut findet, kann man freiwillig was spenden, was ich super finde.
Okay, das war jetzt nicht ganz mein. Es passt schon. Also du hast
gefragt, wie ich Routen geplant habe?
Genau, ja. Und auf das hast du dich hundertprozentig verlassen. Einmal eingeben, Route fertig, losfahren. Keine Alternativroute, kein Herumüberlegen, sondern sich einfach drauf verlassen.
Weil wenn du jetzt zwischen zwei Checkpoints einen Abstand hast von 100 oder 200 Kilometer, sagen wir, du bist 4 bis 8 Stunden unterwegs. Wenn du jetzt verschiedene Routenplanungen machst und vergleichst, wie viel Zeit kannst du dann sparen? 10, 15, 20 Minuten, im ärgsten Fall wahrscheinlich 3 Minuten. Und wie viel Zeit investierst du aber, damit du dir dann 3 Minuten sparen kannst? Und ich habe schon gegenkontrolliert, einfach mit Google Maps nochmal ganz kurz drauf geschaut, in der Übersichtskarte nur, damit ich sehe, sind das halt echt eingezeichnete Straßen oder sind das Schotterpassagen, irgendwelche Feldwege. Da wollen wir, das habe ich mir nochmal kurz angeschaut, damit ich nicht versehentlich quasi irgendwo Offroad unterwegs bin. Aber ansonsten habe ich mich ziemlich auf das Bike-Router verlassen und habe auch keine groben Fehler drinnen gehabt. Also ob es vielleicht eine Route gegeben hätte, die 1 Kilometer kürzer ist oder 5 Minuten schneller, möglich. Aber im Gegensatz zum letzten Jahr bin ich heuer kein Blödsinn zusammengefahren.
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike. Und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil wir ja gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein Höhen- und Weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cycled.cc.
Dort können Sie es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende. Ja, also das war die Erkenntnis aus dem letzten Jahr, dass ich da einfach darauf vertrauen, erst die erste Route nehmen und dann dabei bleiben und nicht unterwegs zu viel herum überlegen. Weil, wie du sagst, die Abstände zwischen den Checkpoints jetzt nicht so immens groß sind, dass man da einen riesen Unterschied machen kann und einfach darauf nicht so viel Kapazitäten verschwenden und sie einfach dran halten, wenn man sich einmal für was entschieden hat.
Ganz grob nochmal, ganz schnell, was habe ich wirklich einpackt? Ich habe eingepackt Rettungsdecke, die muss man mit haben, ein zweites Vorder- und ein zweites Rücklicht, die muss man mit haben. Dann habe ich nur mitgehabt zwei Reserveschläuche. Ich habe vor dem Start nochmal Reifen gewechselt, ich war darauf eingestellt, der Startparcours war ursprünglich relativ brutal vom Belag her, da war wirklich eine ganz zerbröselte Asphaltstraßen drinnen, ein Schotterabschnitt und ich dachte, boah, auf die ersten 10 Kilometer direkt nach dem Start möchte ich mir keinen Defekt einfahren. Ich nehme die Mondo-Reifen, die ich auch beim Transcontinental oben habe, die pannensicheren. Und dann haben aber die Veranstalter noch einen Tag vor dem Start gesagt, okay, sie ändern den Startparcours, weil der ist über den Winter so schlecht geworden. Das ist zu gefährlich, wenn man da mit 130 Starter gemeinsam aus sich startet. Wir fahren auf der Bundesstraße. Und dann habe ich freudigerweise noch schnell die S-Works Turbo-Reifen aufgezogen, die schnelleren. Und das war gut so. Ich habe im ganzen Rennen keinen Defekt gehabt. Und was ich mitgehabt habe, war nur, also die 30 mm Reifen waren neu. Zwei Reserveschläuche, zwei Aerotan-Schläuche, Reifenheber, 5 Imbusschlüssel und ein kleines Reparaturset, also Reifen kleben, Schlauch kleben, Ventiladapter für die Tankstelle zum Aufblasen, die Pumpe natürlich, die ist sowieso am Rahmen, zwei Kabelbinder und fertig. Und ansonsten nur Bekleidung, halt auch Wind, also die Windregenjacke von Oweo, die finde ich super, die hat einen Reflektorstreifen, der ist relativ durchsichtig. Das heißt, man sieht ein helles Trikot durch, man ist gut sichtbar und sie ist super wasserdicht und dazu noch eine Daunenjacke. Ärmlinge, Beinlinge, lange Handschuhe und fertig, mehr war es nicht.
Keine Überschuhe.
Doch, keine Überschuhe auch mitgehabt, das hast du, genau.
Aber keine Regenhose.
Sonst keine Regenhose, kein Schlafsack, keine Haube. Man kriegt das Kapperl beim Briefing, das war wieder sehr cool, du kriegst das Kapperl, das wird direkt vor Ort wird's gedruckt quasi, deine Startnummer wird aufgedruckt mit so einem Stempel und ja, das Kapperl ist aus einem recht soliden Stoff gewesen und mir ist am Kopf nicht so kalt und ich bin sowieso generell, für mich ist das Schlimmste, wenn es zu warm ist, ich bevorzuge immer ein Kältegefühl als ein Hitzegefühl. Wenn ich mir es aussuchen kann, mir ist immer lieber zu kalt als zu warm. Genau, und dann habe ich die restlichen Sachen in meinem Gepäck habe ich noch mit Essen befüllt. Also ich habe mein Peroton Kohlehydratpulver mitgehabt, ich habe den dritten Flaschenhalter hinterm Sattel gehabt. Da war eine Flasche um 100% Pulver. Das ist circa 1 Kilo, was da drinnen Platz hat. Und ansonsten Gelsriegel. Und ein paar Sackerl noch zusätzlich mit die 40 Gramm Portionen vom Trinkpulver. Und damit habe ich gewusst, komme ich 24 Stunden durch, aber ich werde unterwegs einkaufen gehen, damit sie quasi mein Proviant vom Start über die 2 Tage Vorzeit hoffentlich eben bis zum Ziel ausgeht.
Wir müssen jetzt über, also es wirkt heute so irgendwie so interviewmäßig, das soll man ja eigentlich nicht machen, aber und jetzt setze ich das also an, wie so eine blöde Frage, aber wir müssen wirklich über deine dritte Trinkflasche reden. Also du hast ja, wir haben ja schon einmal das angeteasert, das Bikefitting, dann wolltest du nicht so wirklich drüber reden. und dann hast auch so ein kurzes Reel gepostet und da war der nicht zu sehen. Das war, glaube ich, eine bewusste Entscheidung. Und jetzt das erste Mal im Renneinsatz. Das ist so ein Heckspoiler, glaube ich, nennt man das, vom Triathlon. Und wie ist der genau montiert? Ist der auch so auf diesen Rails vom Sattel montiert oder hat der eine eigene Befestigung? Und hat der nur Aero-Vorteile oder ist es auch praktisch für Ultrarennen?
Ja, ich muss jetzt ehrlich sagen, weißt du, warum ich da nicht so gerne im Detail drüber rede? Manche Kleinigkeiten behalte ich mir dann vielleicht doch gern für mich, so als, da steckt viel Arbeit drinnen, viel Nachdenken, viel Testen. Und dann habe ich doch viele Ausrüster, viele Sponsoren und das Ding habe ich einfach selber gekauft. Und wenn man jetzt, okay, ich mache da jetzt vielleicht groß Werbung, gib einen kleinen vielleicht Vorsprung her, ich meine, das ist jetzt kein Prototyp, keine Sonderanfertigung, das kann man ganz mal kaufen. Aber deswegen habe ich es im Detail noch nicht so erwähnt, ehrlich gesagt. Und ich glaube, in alle Details mag ich es jetzt auch nicht erwähnen. Es gibt verschiedene Hersteller. Floschen hinterm Sattel hat in erster Linie Aero-Vorteile, praktisch ist es nicht. Du kannst dir Systeme kaufen, wo du die Floschen auserziehen kannst während dem Fahren. Das heißt aber auch, du verlierst sie während dem Fahren, wenn du auf Schotter unterwegs bist oder auf schlecht durch ein Schlagloch fährst, wenn es passt. Und das, was ich habe, das haltet so bombenfest, das haltet wirklich fest, aber du kannst die Floschen unmöglich herausziehen. Das ist wirklich, da war hinten mein Getränkepulver drin. Wenn ich gestanden bin, wenn ich Floschen nachgefüllt habe, kannst du die Floschen rausnehmen und während dem Fahren bleibt sie drinnen. Genau, und das kommt aus dem Triathlon-Bereich und hat... ist, glaube ich, die beste Möglichkeit, eine Floschen aerodynamisch zu verstauen. Ist die Antwort für dich als Interviewer
zufriedenstellend? Ja, ja, ist total zufrieden. Also, nachdem dein Cockpit ja schon so voll angrammelt ist, sind diese auf Brusthöhe auf den Auflegern Trinkflaschen keine Option gewesen, oder? Hast du das auch angeschaut?
Ja, über das denke ich auch noch nach, aber da habe ich mich noch nicht drüber getraut, weil das ist dann irgendwann doch vom Lenken her, vom Schwerpunkt her, irgendwann ein bisschen ein ungutes Gefühl, wenn du Gewicht vorne am Lenker hast und das Gewicht wird immer mehr und mehr. Man merkt halt den Unterschied, wenn der Lenker frei ist und ganz leicht, ohne Ballast, dann hast du eine bessere Kontrolle und ein besseres Kurvengefühl. Aber es hätte auch große Vorteile von der Aerodynamik her, wenn du vorne zwischen den Unterarmen die Trinkflaschen hast. Ja, das ist schon so oft in Aerotests getestet und bewiesen worden. Die Frage ist nur, wie praktikabel ist es? Genauso die Flasche hinterm Sattel. Wenn du da beim Absteigen mit dem Fuß hängen bleibst und dann irgendwie deppert hinfallst, dann hat sich auch der ganze Aerodynamik-Vorteil nicht gelohnt. Von dem habe ich nämlich echt ein bisschen Schiss gehabt, muss ich sagen.
Kreuzbandriss beim Absteigen vom Radl.
Ja. Es wäre so ungeschickt, aber es ist echt, weißt du musst dann 10 cm höher mit dem Fuß drüber. Mhm. Und das kann, wenn du schlecht drauf bist, wenn du müde bist, wenn du fix und fertig bist, wenn du irgendwo in einem blöden Gelände zum Stehen kommst, dann kann schon passieren, dass du beim Absteigen irgendwie ungeschickt bist und hängen bleibst. Und dann liegst du am Rücken, verstauchst dann noch das Handgelenk, verknöchelst irgendwie. Es kann viel Unglückliches passieren.
Ja.
Ich meine, ich bin auch schon mal beim Indoor-Training gestürzt, ne? Weil das Radl aufgegangen ist. Also es ist auch super peinlich gewesen.
Ja, man kann sich auch beim Kabelbinder schneiden in die Hand stechen, dass man genäht werden muss. Obwohl im Nebenraum der Seitenschneider liegt, aber egal. Zurück zum Unknown Race. Letztes Jahr haben wir ca. eine Stunde, wenn ich mich richtig erinnere, vor dem Start die Koordinaten vom ersten Checkpoint gekriegt.
War diesmal wieder gleich pünktlich, genau auf die Minuten, eine Stunde. Start war glücklicherweise nicht um 6 in der Früh, so wie letztes Jahr, sondern um 9, das heißt, man kann normal schlafen, muss nicht mitten in der Nacht aufstehen. Und dann ja, bin ich um 8 Uhr dort gesessen, habe noch mit der linken Hand mein Müsli gelöffelt, mit der rechten Hand bin ich schon mit der Maus am Laptop gesessen und habe im Bike-Router die Koordinaten eingeben und die Route geplant. Und es war zum Checkpoint 1 sehr, sehr einfach, wirklich. Voriges Jahr haben wir schon gehabt, Checkpoint 1 A und B, und da hat es zwei Möglichkeiten gegeben, die direkte Gravel-Abkürzung oder den großen, großen Umweg. Dann war die Wetterprognose auch noch so, weil es hat zum Regnen angefangen, aber vielleicht nicht sofort, vielleicht erst in 3 Stunden. Das war alles sehr komplex und kompliziert. Heuer war so, das Wetter ist stabil, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, beide auf superschönen Straßen, und der Checkpoint war bereits noch 80 Kilometer nach Ende des Startparcours. Also da war die Routenplanung eigentlich in 10 Minuten fertig. Da war aber schon 3-mal Check dabei, ob man eh keinen Blödsinn gemacht hat. Das heißt, ich war mit dem Routenplanen schneller fertig als mit dem Müsli aufessen.
Ja, und man hat es auch auf der Heatmap gesehen, dann beim Dotwatchen, dass da hat es kaum Variationen gegeben. Also es sind sicher 80-90% die gleiche Route zum ersten Checkpoint gefahren.
Ja, der Startparcours war ja wunderschön. Das waren ungefähr 55 Kilometer, gleich mit einem ordentlich großen Anstieg. Und wir sind da gestartet. Es waren, glaube ich, 130 Leute am Start insgesamt. Und sehr viele in der Pair-Wertung. Und dann startet man zuerst neutralisiert, die ersten 6 Kilometer. Und dann quasi geht das Rennen los. Es ist aber nicht so brutal drauf los. Ballert worden, es ist relativ zügig, aber nicht irre gestartet worden. Und ein paar nette Gespräche habe ich noch gehabt, direkt nach dem Start, zum Beispiel Max habe ich getroffen, der bei uns im Live-Podcast war in München, der gestartet ist, und er ist gefinisht, großen Respekt, großen Glückwunsch, aber ich habe mir fälschlicherweise gedacht, wie wir uns da getroffen haben, kurz nach dem Start, es wird für ihn sehr schwer, weil er hat so viel Bekleidung angehabt. Er hat eine lange Hosen angehabt, aber ich glaube, es war Thermohose, ein langes Oberteil, es war ein so dickeres, so fast wie Softshell oder so, einfach eine warme Jacke, dann noch eine Haube, und er hat halt, man hat gemerkt, er schwitzt, weil es einfach warm ist. Es hat 15 Grad gehabt, es war windig, es war jetzt schon kühl, aber man hat jetzt gesehen, viele fahren so mit kurzen Hosen, kurzen Trikots, ein paar haben jetzt oben was Langes an oder Jacke drüber, und der hat jetzt ein richtig warmes Gewand angehabt, und die haben mir gedacht, puh, hoffentlich ist das die richtige Bekleidungswahl gewesen. Aber seine Strategie war halt, mit dem warmen Gewand zu starten, und meine Strategie war, mit dem kalten Gewand zu starten, weil die Ärmlinge ziehen wir dann auf, wenn es 10 Grad hat, und die Beinlinge, wenn es 0 Grad hat, so ungefähr. Das war recht lustig, und generell die Stimmung am Start war jetzt sehr, sehr, sehr lässig. Noch ein bisschen plaudern, ein bisschen fachsimpeln. Der Robert Müller hat erzählt von seinem neuen Rad und wieder mal von seinem neuen Radcomputer, den er wieder erst ein paar Tage vor dem Start sich besorgt hat, aber der diesmal fehlerfrei funktioniert hat. Er hat nicht immer fehlerfrei den Computer bedient, das hören wir später noch, aber genau, das Gerät hat funktioniert.
Wollte ich gerade sagen, ja, da hat's. Also, wenn man einen Computer nicht richtig bedient, dann schickt er einen trotzdem ins Verderben.
Ja.
Hast du, weil du jetzt schon Robert Müller angesprochen hast, du bist ja einer, der sich die Startlisten immer ganz genau anschaut, hast du vorher so ein Gefühl gehabt, wer sind die ganz schnellen Leute, auf wen muss man schauen?
Natürlich, ich habe ganz stark gerechnet mit Stefan Vettes, der Deutschland ursprünglich herkommt und jetzt in Luxemburg lebt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Der hat Ultra Bike Sardinia gewonnen, der hat Race Across Italy gewonnen, und der war beim Race Across Austria bis am zweiten Tag unter den Top 3, dann hat er aussteigen müssen. Mit ihm habe ich sehr stark gerechnet, natürlich mit dem Robert und mit dem Peter Kronberger, der letztes Jahr beim Transcontinental ganz stark gefahren ist und Top 10, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Der Peter ist aber leider dann nicht am Start gestanden, Aber der Stefan und der Robert, und da haben wir gedacht, die beiden sind definitiv ganz, ganz stark einzuschätzen. Wobei natürlich immer zu sagen ist, es sind immer starke Leute dabei, die zum ersten Mal starten, die man nicht kennt. Und das war ja dann, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, der Johannes Keller war genau der, den niemand so am Schirm gehabt hat. Und das war unglaublich, wie stark der gefahren ist, wie er uns in der letzten Episode erzählt hat. Und die Elodie und die Ada, die beiden schnellsten Frauen, waren auch wieder dabei, die letztes Jahr schon so das ganz spannende Duell gehabt haben. Und da war ich mir auch ziemlich sicher, dass beide im Vergleich zum letzten Jahr sicher noch sie verbessern werden.
Ja, also wir kommen dann wahrscheinlich eh noch im Rennverlauf dazu, aber das war letztes Jahr extrem spannend, das Match zwischen den zwei und heuer wieder. Also das war ja wirklich sehr lang, extrem eng, war super spannend zum Dotwatchen.
Und bei den Pairs, der Manuel und der Jakob, wie ich vorher schon gesagt habe, habe ich auch gedacht, dass die sehr, sehr schnell sein werden, wobei ich nicht gewusst habe, wie man als Pair sie vielleicht im Rennen so, wie sie das entwickelt. Also habe mir gedacht, das ist dann doch eigene Kategorie, ich habe mich mehr auf die Solos konzentriert. Und es war dann auch Checkpoint oder der Startparcours so, der Robert war ziemlich gleich auf mit mir, ist dann oben am Berg hat er sich ein bisschen rausgenommen. Der Stefan ist super schnell gewesen. Der hat dann auch, ist mir davon gefahren, hat sehr, sehr, sehr schnell und stark ausgeschaut. Und der Wojciech, den ich kennengelernt habe, den habe ich zuerst auch nicht gekannt, der ist 27, ist früher Straßenrennen gefahren und der hat am Anstieg oben attackiert. Ich bin halt so mit 320, 330 Watt aufgefahren, also ein Tempo, das ich lange Zeit gut fahren kann, wo ich weiß, das ist flott, aber nicht übertrieben schnell bei meinem Körpergewicht. Und er ist dann einfach mit 5 km/h Überschuss nach vorn ausgeschossen, also wahrscheinlich mit 400 Watt oder mehr. Und ich habe mir gedacht, oh, sehr interessant, wird nicht lange gut gehen. Aber er ist dann doch einige Stunden ganz, ganz schnell und vorne mitgefahren, aber jetzt nicht bis zum Ende. So viel kann man vorwegnehmen, ja.
Du dürftest ja ungefähr in der gleichen Gewichtskategorie wie der Mathieu van der Poel unterwegs sein. Hast du das, du verfolgst das ja jetzt nicht so, aber hast du das mitgekriegt, seine 90 Minuten Bestleistung, die er da bei irgendeinem Rennen aufgestellt hat?
Werbung. Wie du das Transcontinental gefahren bist, warst du mehr als 10 Tage unterwegs. Was war das Erste, was du im Zug gemacht hast mit deinen Trinkflaschen?
Ungeschauter, weggeschmissen.
Wieso das? Ist ja schade drum eigentlich.
Nicht nur nach dem TCR, sondern regelmäßig muss ich diese Plastikflaschen wegschmeißen, weil sie mit der Zeit einfach grindig werden. Sie lösen sie auf, hunderte Chemikalien landen da irgendwie in deinem Getränk und deswegen schmeißt man die regelmäßig weg.
Ja, da bin sogar ich gleich. Also ich bin sonst gegen Verschwendung, aber billige Plastikflaschen halten einfach nicht lang. Sie neigen zu Schimmelbildung, wenn du nicht sofort danach das auswaschst. Und deswegen bin ich schon seit langer Zeit echt ein Fan und habe selber im Einsatz von den Kigo-Flaschen. Wir haben von Kigo schon mal das Wortspiel aufgelöst. Das kommt ja von Keep Going. Und ich finde die Flaschen einfach irrsinnig genial. Die haben innen eine dünne Titanschicht, das heißt, die sind trotzdem verformbar. Du kannst die quetschen, damit du halt schneller trinken kannst, wie aus dicken Metallflaschen, die starr sind. Sie halten so gut wie ewig. Du kannst sie perfekt ausspülen, einfach mit warmem Wasser. Es wird niemals einen Plastikgeschmack geben. Es ist hygienischer und du hast einfach keinen Müll, den du permanent wegschmeißen musst. Ich finde es halt vom Umweltgedanken her extrem gut und natürlich auch vom Gesundheitsaspekt, weil du keine Mikroplastikteile zu dir nimmst, was bei normalen Trinkflaschen früher oder später dann passiert.
Die sind einfach langlebig und egal wie viele verschiedene Sportdrinks und Recovery-Shakes man sich da drin zusammenmischt, einmal mit Wasser ausgespült und sie sind wieder geschmacksneutral, also sie nehmen keinen Geschmack an.
Ja, und ich habe auch schon ganz oft, weil wir haben ja die Kigo-Flaschen schon seit vielen Jahren bei mir im Ultracycling-Shop mit der Sitzfleisch-Gravur
Und da gibt's immer wieder gutes Feedback. Also den Leuten taugt's einfach. Und deswegen hat Kiga uns gebeten, einen Rabattcode durchzugeben. Weil es gibt jetzt nämlich 15% Rabatt mit dem Code Sitzfleisch15 direkt im Kigo-Shop. Und den Link findet ihr in den Shownotes.
Schaut einfach auf die Webseite www.kigo.at. Das ist eine Wiener Firma und die Flaschen werden in Europa, nämlich in Dänemark und in Deutschland produziert.
Werbung Ende.
Habe ich nicht mitgekriegt, nein, aber ich schätze mal, das wird nicht weit unter 400 Watt sein.
460.
460, über 90 Minuten.
Ja.
Ja, das ist okay.
Das ist okay, ja.
Das ist okay.
Und dann, dann gibt es immer noch einen, der trotzdem einen drauflegt und dir davon fährt. Also das ist schon unglaublich. Also wo diese Profis unterwegs sind zurzeit, das ist unbeschreiblich.
Ja, irre.
Aber
es wäre so spannend, wenn der Mathieu van der Poel das Unknown Race mitfährt. Oder gern der Tadej Pogacar. Also ich würde es super finden. Die Siegchancen werden nicht steigen, aber es wäre echt einmal interessant zu sehen. Wird nie passieren, aber ja. Jetzt hast du schon das Thema angerissen, jetzt muss ich da kurz dagegen halten.
Ja, aber
ein Einspieler, soll ich den kurz bringen? Das war Ende vom
Parcours,
wo wir dann in die selbst geplante Passage einfahren.
So, 55 Kilometer sind einmal gut geschafft. Der Startparcours, jetzt geht es in den selbst geplanten Teil der Strecke. Momentan alles bestens, Beine gut, Kopf gut, Versorgung gut. 80 Kilometer jetzt selbst geplant.
Das war in einem Dorf und dort war der Startparcours zu Ende. Da steht der Stefan Fettes am Straßenrand und er war circa, ich weiß nicht, eine halbe Minute vor mir oben und dann hat er irgendwas bei seiner Satteltasche getan. Anscheinend hat irgendwas gewackelt oder war locker, er hat irgendwas kurz eine Schraube anziehen müssen oder irgendeine Lasche nachziehen müssen, vermutlich. Und er ist dann, weiß ich nicht, ein, zwei Minuten nach mir wieder weitergefahren. Und das Lustige ist, du kannst dich erinnern an die WhatsApp-Gruppe, oder, wo alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen drinnen sind und wo teilweise sehr lustige und nicht immer ganz sinnvolle Meldungen kommen. Und auf jeden Fall nach dem Rennen ist dann so ein bisschen war die Tauschspiel. Also irgendwer hat was gefunden, irgendwer hat was verloren, dann haben die Leute es wieder zurückgebracht und so. Und der Robert Müller schreibt dann, er hat in dem Dorf oben Gels am Boden gefunden, wem die gehören. Sie hätten in Stefan Fettes gehört, anscheinend hat er es dort verloren. Aber der Robert hat geschrieben, er hat es aber schon aufgegessen, es gibt die Gels nicht mehr. Das war eine super Anekdote. Und ja, dann war eine zügige Abfahrt und dann ist das, haben sie, glaube ich, die Routen ein bisschen aufgeteilt. Das hast du dann, glaube ich, besser gesehen als ich.
Ja, eben nicht so aufgeteilt, zumindest zum ersten Checkpoint noch nicht. Hast du einfach nur die Koordinaten reingehauen oder hast du irgendwie gewusst, was es dort gibt, ob es da Einkaufsmöglichkeiten gibt? Hast du dir ein bisschen damit auseinandergesetzt oder hast du gedacht, naja, zur Not für 24 Stunden habe ich eh was und wenn ich wo was finde, kaufe ich ein?
Ja, genau. Was das war noch, wo ich beim Frühstück quasi den ersten Checkpoint geplant habe, da habe ich gewusst, ich habe eh genug Proviant mit dabei. Da habe ich auf das überhaupt nicht geschaut. Nein, ich bin einfach gefahren und habe nur gecheckt, Asphalt und kein sinnloser Umweg. Ja, und der Wind war dann irre, aber vom Proviant her war es scheinbar kein Problem. Ich bin dann aber in der Praxis draufgekommen, dass es sehr wohl ein Problem ist, weil es hat keine Wasserquellen gegeben. Es war wirklich interessanterweise so, wir sind durch keine Dörfer durchgefahren, wir sind an keinen Tankstellen vorbeigefahren, bei keinen Toiletten, es hat keine Brunnen oder keine Wasserquellen gegeben.
Das war mir dann noch nicht bewusst, aber das hat sich dann über Stunden hingezogen und es ist dann, irgendwann ist es doch ein bisschen zum Problem geworden. Aber in dem Moment war alles noch in bester Ordnung.
Okay, habe ich das jetzt richtig im Kopf? Aber es hat ja da schon einen Fluss entlang gefahren, oder? Oder war das erst ganz am Schluss?
Es war wunderschön, es war sowas wie ein Tal oder so ein großer Stausee, links und rechts Berge. Und zwar so wirklich, es waren ein paar hundert Höhenmeter, aber es war von der Optik her, es waren wirklich Pässe. Du bist Serpentinen bergauf gefahren, Serpentinen bergab gefahren, rechter Hand immer das weite Tal mit dem Stausee, mit einem superschönen Panorama. Das war echt wirklich wie im Bilderbuch, das war so wunderschön. Und ja, da habe ich einmal kurz auf den GPS-Tracker geschaut, erstmals einfach nicht unbedingt wegen der Platzierung, weil das kriegt man am Anfang eh noch mit, ob man überholt wird oder ob man andere überholt. Und ich wollte einfach nur schauen, ob ich von der Route her, ob alles passt, ob ich eh auf der richtigen Straße bin und so. Und da ist man dann schon bewusst, hey, wenn du mal nicht mit beiden Händen am Lenker bist, wie brutal der Wind ist. Also das hat dort angefangen, das ist immer stärker geworden. Und es war echt schon schwierig, einfach nur mit einer Hand zu lenken und mit der zweiten Hand irgendwie am Handy was zu schauen oder so.
Auch letztes Jahr hatten wir in der einen Nacht bei der einen Abfahrt ein bisschen an Wind. Es war aber nicht so stark und nicht das ganze Rennen über. Kannst du es irgendwie uns näher bringen, wie windig es tatsächlich war?
Ja, ich habe da ein Video aufgenommen und das möchte ich jetzt abspülen. Und wir haben unseren Videopodcast seit ein paar Wochen. Wenn man auf YouTube sich das anschaut, sieht man auch das Bild dazu. Wobei, in erster Linie geht es ja natürlich um den Ton, aber man hört.
Genau, ich wollte gerade sagen, wir sind immer noch ein Podcast. Also für das räudige Handyvideo braucht man jetzt nicht extra auf YouTube gehen.
Nein. Ich hab ein Handyvideo gemacht, aber ich habe kein Selfie-Video gemacht, sondern ich habe das Handy umdreht, damit die bessere Seiten filmt quasi. Also das ist die Qualität immer noch schlecht, aber nicht ganz so schlecht.
Nicht ganz so schlecht, okay. Aber ich glaube, auch über den Ton kommt ganz gut rüber, wie windig es ist.
Also wir sind circa 20 Kilometer zum ersten Checkpoint. Das Wetter ist super. 15 Grad, 20 Grad, irgend sowas. Aber brutal windig, echt sehr stürmisch, wobei ich sagen muss, bei mir kommt das eh entgegen. Also nicht im Sinne von Gegenwind, aber in der Ebene bin ich einfach stärker und ich habe eine gute Sitzposition. Ich glaube, ich kann trotz Wind gut Meter machen. Momentan ist niemand vor mir, also dürfte als erster Checkpoint erreichen. Aber da haben wir jetzt wieder einen Regenwissen. So, zweit gut.
Normalerweise nehmen wir solche Einspiele aber ganz, ganz ungern und versuchen immer, das möglichst runter zu regulieren. Aber in dem Fall bleibt es, glaube ich, drauf. Man hört ja schon, dass es wirklich... Das ist kein normaler Fortwind und man hört schon richtig, wie es pfeift.
Ja, es war wirklich, ich habe nämlich auch nur dort einmal kurz mit dem Handy was machen können, wo der Wind einmal kurz nachlassen hat, weil in den Passagen, wo es vielleicht noch schöner gewesen wäre oder so, oder wo es hoffentlich ruhiger gewesen wäre in den Anstiegen, normal kommen immer bergauf ganz kurz was aufnehmen, aber in dem Fall war es auch bergauf so brutal windig, dass das eigentlich die Passage war, wo es eh noch am ruhigsten war.
Du hast zu dem Zeitpunkt gedacht, du bist Erster. am Tracker war das nicht so klar, weil dein Tracker ist sehr, sehr lange am Start stehen geblieben und ist dann erst irgendwann angesprungen. Und es war am Anfang nicht so klar, wo du jetzt genau bist, für uns von zu Hause beim Dotwatchen.
Ja, da war ich dann in meiner Position wahrscheinlich so, dass ich gesehen habe, wer ist am Startparcours vor mir. Das war nur der Stefan, der Sven Gelhaus aus Deutschland war auch ein paar Minuten einmal kurz vor mir, den habe ich dann auch wieder überholt oder eingeholt und jetzt habe ich das irgendwie abschätzen können. Außer ich hätte eine schlechte Route gehabt und irgendwer ist auf einer anderen Route quasi schneller oder intelligenter unterwegs. Das habe ich natürlich nicht wissen können. Und beim Checkpoint war es dann auch so, man sieht ja am Tracker erst später, wo der Checkpoint wirklich ist, als Zuseher und natürlich auch selber als Teilnehmer. Wenn die ersten 10 am Checkpoint waren, dann erst wird der Checkpoint eingeblendet und auch die Zwischenzeit vom Checkpoint wird erst dann eingeblendet. Und dann war die erste, Bewährungsprobe für die Navigation und fürs Routenplanen, weil du kommst dann hin, dann steht dieser eingeschweißte Zettel dort, beziehungsweise ist mit Klebeband angeklebt. Das war so ein Aussichtspunkt auf einem Berg oben. Und ja, moderne Handys machen auch Fotos und du kannst außen Foto die Koordinaten herauskopieren. Ich habe das nicht. Ich habe an das nicht gedacht, dass man sich da vielleicht eine App runterladen könnte. Ich habe es noch nicht eingetippt mit der Hand. Aber ich mir denke, hey, eintippen mit der Hand dauert 20 Sekunden, aber ich kann bei jeder Ziffer, die ich eintippe, gleichzeitig kontrollieren, ob ich mich nicht vertippt habe. Wenn irgendwas kopiert und eingefügt wird, kann immer was schief gehen. Und genau,
vielleicht ganz kurz noch dazu sagen, also es stehen jetzt nicht nur die Koordinaten dort, sondern es steht auch der Ort, was natürlich sehr ungenau ist, weil so findet man die nächsten Koordinaten nicht, aber man kann dann schon gegenchecken, ob man ungefähr in der richtigen Gegend ist. Also das war bei mir schon sehr hilfreich, weil letztes Jahr, das war das erste Mal für mich, dass ich so richtig mit Koordinaten gearbeitet habe. Das benutze ich sonst eigentlich nie. Und dann habe ich schon immer geschaut, ob der Ort, der dort steht, das ist, was mir dann am Handy als mein Zielpunkt angezeigt wird. Nur um das zu vergleichen.
Aber es hat bei dir auch den Effekt gehabt, dass du einmal durch das dich verfahren hast, weil die Ortschaft, die dort gestanden ist, die hat Radio Giovanni geheißen oder so und du bist dann zum Radiosender auf dem falschen Berg gefahren.
Genau, aber...
mit einem schwachen Moment.
Aber die Route hat ja trotzdem, die Route hätte ja trotzdem gestimmt, die ich gehabt habe. Ich habe nur gedacht, da fahre ich gleich direkt auf wie bei...
Ja, also es ist wirklich schwierig. Es kann immer was schief gehen, man kann Fehler machen, deswegen ist gut, wenn man zu den Koordinaten auch nochmal den Ortsnamen checkt zur doppelten Absicherung. Ja. Und was halt ein kleiner Nachteil ist, wenn du als Erster zu einem Checkpoint kommst, du musst wirklich überlegen, wie fährst du weiter. Wenn vor dir schon ein paar unterwegs sind, dann siehst du, okay, alle fahren nach Norden, alle fahren nach Osten, alle fahren nach Süden, dann kannst du denen nachfahren und dann zu späterer Stunde, wenn du vielleicht sowieso stehen bleibst, weil du einkaufen gehst, weil du eine rote Ampel hast, weil du irgendwo stehst, dann kannst du noch die Routenplanung machen, kannst ein bisschen Zeit ersparen. Wenn du der Allererste bist, musst du wirklich von Null weg alles nachschauen. Du kannst niemanden hinterherfahren. Und in dem Fall war es für mich aber so, ich habe gewusst, es ist eine Sackgasse, es gibt nur den Weg wieder retour und dann habe ich einfach umgedreht und bin weitergefahren und habe erst später dann ein bisschen Routen geplant, weil da war dann wieder ein steiler Gegenanstieg auf einer Straße, wo null Verkehr ist und da habe ich dann im Schritttempo quasi bergauf immer ganz langsam fort, ein bisschen geschaut, wohin die Reise quasi geht im Detail. So habe ich versucht, noch 2-3 Minuten oder so weniger zu verschwenden.
Ja, das war mein Glück, dass ich weiter hinten war letztes Jahr in Castelluccio, weil da oben war, wie ich oben war, es war um 4 in der Früh, es war gerade Sonnenaufgang, es war eiskalt und ich hatte dort oben keinen Handyempfang. Und ich habe aber am Anstieg darauf sind mir 5 oder 6 Leute entgegengekommen. Und ich wusste, okay, ich fahre da nicht drüber über den Berg, beziehungsweise da die Hochebene weiter, sondern ich fahre jedenfalls wieder zurück und warte dann, bis die erste Bäckerei aufsperrt und setze mich dann dort rein und plane dann dort die Route. Das war tatsächlich sehr angenehm, weil dort oben bei Minusgraden ohne Handyempfang wäre schwierig geworden, eine gescheite Route zu planen. Du musst irgendwo hinfahren, noch höher rauf, wo du Empfang hast und dann versuchen, was zu planen.
Google Offline Maps, ganz wichtig, vor dem Start runterladen. Auch immer, wenn man irgendwo unterwegs ist, das ist immer gut. Weil das liefert zumindest die Möglichkeit, eine Basisroute zu planen, ohne jetzt Details und so. Sicher nicht optimal, aber besser wie gar nichts, weil wenn du keine Offline-Maps hast und keinen Empfang, dann hast du ein echtes Problem.
Der nächste Checkpoint, also wie war die Route zu planen? War es wieder recht einfach oder war es ein bisschen schwieriger dann?
Ja, es war relativ schwierig. Wir haben so eine Schleife nach Norden gehabt, obwohl der Checkpoint nach Südwesten eigentlich ausgerichtet war. Und da habe ich mir gedacht, das schaut sehr, sehr komisch aus. Da habe ich dann wirklich 3-4 Mal Google Maps und Komoot planen lassen und ich bin immer wieder auf die gleichen Strecken gekommen, dass man so eine kleine Schleife zuerst nach Norden irgendwie ausholt, als ob man über so ja, einen Berg herumfahren müsste oder irgendwo nicht den direkten Weg findet. Und ohne, dass ich da jetzt alle Details durchgesucht habe, nachdem verschiedene Plattformen mir immer das angesagt haben, die beste Möglichkeit ist, diese Schleife nach Norden zu fahren, dann habe ich einfach dem Bike-Router vertraut und habe mir das dann dort zurechtgelegt. Und das Prozedere ist halt auch immer ganz angenehm, finde ich. Es gibt ja dort keine App, sondern du drückst auf GPX herunterladen und dann hast du das am Handy in deinem Download-Ordner, öffnest die GPX-Datei und dann wird sofort in Garmin geöffnet. In Garmin Connect, du drückst nur auf Senden an das Gerät und dann hat der Garmin Edge am Radl sofort quasi verfügbar. Das war der neuere Weg. Früher bin ich immer mit Komoot, quasi Komoot auf dem Garmin und jetzt einfach Garmin Connect öffnet die GPX-Datei und du hast zum Radlcomputer. Das hat super funktioniert.
Ja, jetzt sind wir nicht so weit gekommen wie geplant.
Nicht bis zur Einkaufsliste.
Nein, nicht. Das bleibt... Der Aha-Moment bleibt erst, der große Reveal kommt erst nächste Woche, würde ich dann sagen, mit Blick auf die Zeit. Ja, sind wir nur bis Checkpoint 1 gekommen, auch spannend. Nicht ganz das, was wir geplant haben, aber ja, ist halt einmal so.
Sollen wir noch einen Einspieler zum Abschluss nehmen oder nehmen wir den als Einstieg nächstes Mal?
Ich würde sagen, wir verabschieden uns mit einem Einspieler, aber vorher wird mir noch die Chance gegeben, zu korrigieren, die 90 Minuten Bestzeit vom Thunderpool sind 446 und nicht 460, damit das...
Richtig schlecht. Ja. Richtig schlecht. Bei 460 hätte ich gesagt, stark, aber 446, das ist...
Die 14 Watt, das ist wirklich... aber alle, die jetzt schon kommentiert haben, dass ich es falsch gesagt habe, ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt richtig schlecht, weil ich habe es noch korrigiert. Und genau, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge mit dem Einspieler und kommentieren dann nicht weiter, sondern eröffnen dann damit nächste Woche die Folge.
Nächste Woche geht's weiter. Jetzt ist Zeit fürs Bett. Morgen, du musst arbeiten, ich habe einen Vortrag, ich habe Training und wir hören uns
also auch arbeiten.
Auch arbeiten, ja. Und jetzt hören wir noch, was so rund um Checkpoint 1 und zwischen Checkpoint 1 und 2 passiert ist.
Das ist ein geiles Land, hey. 30 Kilometer vor dem Checkpoint waren beide Flaschen leer. Und dann haben wir gedacht, ich werde die nächste Möglichkeit nutzen. Ich muss mir was zum Trinken besorgen. Wasser, auf jeden Fall. Bis zum Checkpoint keine Möglichkeit. Nur zwei ordentliche Berge, keine Tankstelle, kein Geschäft, kein Dorf, nichts. Der Checkpoint war jetzt so ein Aussichtspunkt. hier zur Kirche nach dem Berg um, hat es auch nichts gegeben. Und dann war auch der Angestellte, das war so ein Zapfsäulen-Bankomat und sonst nichts. Gar nichts. 45 Kilometer nach dem Checkpoint, also insgesamt 75 Kilometer, habe jetzt nichts zum Saufen gehabt. Jetzt das erste Dorf nach so langer Zeit. Voll geile Straßen, super Asphalt, voll gut ausgebaut, aber einfach menschenleer. Und jetzt haben wir reingehört, 2 Liter Fanta auf Ex, dann ein Peradon-Pulver angerührt und 10 Rollen Mentos haben wir gekauft, weil ich mir gedacht habe, wer weiß, wenn es jetzt wieder 100 Kilometer ohne was dahin geht, ist immer gut, wenn du Mentos hast.
Werbung. Die Rallsaison ist im vollen Gange, das heißt, man ist viel unterwegs, man ist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst jetzt um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.